Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Schönen guten Tag, Henrike.
Hi, Tobi.
Das war kurz und knapp. Nein, ich könnte natürlich weiter ausholen. Und erstmal von letzter Woche Daniel korrigieren. Ich war gar nicht beim Rasenmähen oder was er da sonst noch erzählt hat. aber ich habe euch natürlich gehört, was ihr so über Wimbledon besprochen und gesprochen habt. Darüber werden wir heute eine Woche später nicht mehr sprechen. Wobei, eine Sache natürlich schon, Henrike, irgendwie, es ist eine Woche rum, für mich gefühlt gut bei mir war und ist sowieso viel anderes noch im Moment drumherum. Insofern ist der Kopf auch woanders, aber für mich gefühlt ist Wimbledon wirklich Schnee von gestern. Wie geht's dir da?
Ja, definitiv Rasen von gestern, von sehr,
komisch,
sehr gestern.
Gell? Oder ja, liegt es in der Natur der Sache? Einfach der Tenniskalender eins das nächste jagt? Oder liegt es daran, dass das Ende, oh Gott, Jannik Sinner, verzeihe mir, und alle Italiener träumen wahrscheinlich immer noch von ihrem ersten Wimbledon-Sieger. Aber für alle anderen war es vielleicht, ich will nicht, nein, sang- und klanglos nicht, aber ihr habt ja auch drüber gesprochen, es war jetzt nicht das qualitativ hochwertigste Finale. Keiner hat vielleicht erwartet, dass es dieses Fünfsatz-Ding von Paris toppt, das nicht, aber weiß nicht, ja, eben dieser Durchmarsch von Swiatek und dann das, sagen wir mal, eher durchschnittliche, um es mal so zu sagen, Herrenfinale. Liegt es daran vielleicht, dass es nicht so nachhalt?
Nee, also ich glaube, bei mir persönlich ist das immer so ein, also so ein Grand-Slam-Woche auch mit unserem Tippspiel und allem, das ist immer so intensiv, dass ich meistens die Woche nach so einem Grand-Slam auch kaum Tennis gucke, so richtig, oder mich mit vielem nicht beschäftige. Und ich glaube, das ist mit allem so, dass wenn da dann eine gewisse zeitliche Distanz dazwischen liegt, dann weiß ich nicht, dann ist das auch so ein bisschen einfach auch weiter weg im Gefühl. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieses Wimbledon jetzt so außergewöhnlich war, dass man da jetzt noch mehr drüber sprechen müsste, als man drüber gesprochen hat. Also ich habe auch so das Gefühl, dass jetzt auch alle Themen mal durch sind. Und ja, natürlich kann man da jetzt noch und noch mal drüber sprechen oder so. Aber ich fand es jetzt auch als Turnier nicht so besonders, oder als, da war jetzt nicht so viel dabei, dass ich jetzt denke, da muss ich wirklich noch, weiß ich nicht, noch 17 Mal drüber reden oder so. Also ja, für mich persönlich.
Ja, ja. Vielleicht, wir besprechen oder hängen es ja häufig auch, machen es daran fest, ob es so die ganz großen Matches gegeben hat, über die man auch noch in 10 Jahren sprechen wird, oder die Riesenüberraschung oder. Jetzt kann man natürlich sagen, dass mit Jannik Sinner und Iga Swiatek zwei Neulinge das Turnier gewonnen haben. Und trotzdem reihen sie sich natürlich mit ihren Siegen ein in eine gewisse, hier auch schon häufig besprochene Dominanz gewisser Spielerinnen und Spieler. Also da hat so dieses Upset oder Überraschungsmomentum auch gefehlt. Und dann ist es natürlich so, und da bin ich vollkommen bei dir und mir geht es ähnlich, dass vielleicht gerade diese Phase von, sagen wir mal, Monte Carlo, Sandplatz bis Finale Wimbledon eine für mich zumindest gefühlt der intensivsten, tennisintensivsten Phasen des Jahres ist. Auch wenn Tennis niemals ruht und es ja diese Woche auch schon wieder weitergeht und. Ist es doch so, dass vielleicht auch aus unserer europäischen Sicht in diesen, ja, was sind das, 12 Wochen oder so ungefähr, ein Highlight das nächste jagt. Und bei mir ist dann nach Wimbledon erstmal immer so die Luft raus. Gar nicht schlimm, aber ich genieße das auch zu sagen, oh, muss ich jetzt unbedingt Los Cabos verfolgen? Interessiert mich, was jetzt irgendwie in Washington dann demnächst passiert? Ich tauche eigentlich dann erst immer wieder so, ja, zu den Turnieren in Kanada, zu den beiden Masters-Turnieren so richtig ein.
Ja, und ich meine, es ist auch eine etwas schräge Übergangszeit. Wir kommen irgendwie aus dem Rasen raus, dann haben wir da teilweise noch so leichte Anhängsel, dann hast du irgendwie so ein paar Sandplatzturniere, die dann noch eingesprenkelt werden. Und es geht schon teilweise jetzt auch, wenn du dann noch so die Challenger-Touren mitziehst, dann geht es aber auch schon irgendwie auf Hartplatz
Ja.
über. Also es ist alles in allem auch so ein komischer Mischmasch aus allem,
Ja.
dass ich da wirklich, weiß ich nicht. Also wie gesagt, die Wochen nach einem Grand Slam sowieso oder die eine Woche nach einem Grand Slam sowieso für mich eh immer so ein bisschen ja, Tennis-Detox und dann ist das halt auch irgendwie so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, ne?
Gut, also wir wollen keinem der Turniere, die diese Woche stattfinden, da irgendwie jetzt den Boden entziehen und das runtermachen. Aber klar, du kommst von solchen Riesen-Highlights und jetzt geht es halt erstmal wieder nach Gstaad, Los Cabos. In Hamburg spielen die Damen in einem ja, verkleinerten Format. Einfach, wir haben hier länger drüber berichtet, dadurch, dass ja sich der Roten Baum und die Veranstalter und Agenturen da neu aufgeteilt haben. Ja, es ist ein bisschen eine komische Woche. Dazu gibt es auch noch den Hopman Cup. Wer erinnert sich noch? Meine Güte, was war das nicht toll hier? Irgendwie Alexander Zverev mit Angelique Kerber gegen Federer Bencic in Australien. Und jetzt ist es zu einem besseren Showturnier und auch hier ganz lieb gemeint mit Richard Gasquet und Konsorten geworden. Alles irgendwie kaum Stoff, aber zwei Highlights gab es dann doch die Woche. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Jeanne Bouchard ist zurückgetreten. Da müssen wir schon drüber sprechen, oder?
Ja, müssen wir
Komm's.
darüber reden. Oh,
Na,
ja, schon
kurz.
irgendwie,
34
schon
Sekunden,
irgendwie.
sag mal was.
Ich glaube schon. Ja,
Ja.
Jeannie Bouchard hat jetzt quasi offiziell das Ende ihrer Karriere kommuniziert. Sie wird jetzt noch einmal in Kanada beim Masters antreten.
Kriegt eine Wildcard dort sogar fürs Hauptfeld. Ja.
Ja, muss sie ja,
Ja.
weil wo soll, wie
Wildcard
soll sie
für die
sonst ins
Quali.
Haupt. Ja, aber ich glaube, das wäre dann schon sehr, sehr gemein. Und ich glaube, da kann man dann wirklich mal sagen, da kann man auch mal eine Wildcard fürs Hauptfeld geben. Warum muss das sein? Ich meine, wir können ja nicht bei Dominic Thiem darüber diskutieren, dass er, was war das bei den French Open, nur eine
Ja.
Wildcard für die Quali kriegt und sagen, dass das irgendwie respektlos ist. Und dann das bei Jeannie Bouchard irgendwie nicht machen, weil ich finde, klar, sie hat nie einen Grand Slam gewonnen, aber sie ist in Wimbledon ins Finale gekommen, war lange Zeit sehr, sehr gut unterwegs und hat, glaube ich, auch viel für das kanadische Tennis getan, einfach im Sinne von es auf die Landkarte wiederzubringen, dass man da, glaube ich, so fair dann schon sein muss. Es ist nur so ein bisschen schräg, weil Daniel hatte das dann, glaube ich, bei uns auch im Podcast-Chat sozusagen geschrieben, dass er dachte, sie ist ja eigentlich schon zurückgetreten, ne? Und das ist ehrlich so das, weil ich weiß gar nicht, wann Jeannie Bouchard das letzte Mal richtig auf einem Tennisplatz stand. Sie hat dann irgendwie zwischendrin spielt sie ja jetzt irgendwie Pickleball, semi-offiziell, offiziell, I don't know.
Ja.
Insofern ist das halt so ein bisschen so, ja, du sagst mir etwas, was wir eh schon wissen. Und deswegen hat mich das jetzt nicht so hinterm Ofen hervorgeholt, aber gut, es ist so, es ist jetzt offiziell und
Ja,
kann man.
mich hat's nur deswegen hinterm Ofen nochmal vorgeholt, weil es, ich finde es ganz spannend, dann nochmal drauf geschaut zu haben, zu sagen, über wen sprechen wir hier eigentlich? Und wir alle wissen, oder ich finde es irgendwie offensichtlich, dass wenn jemand wie Jeannie Bouchard zu Beginn der 2010er Jahre plötzlich auf der Landkarte erscheint und so jemand es dann bis ins Wimbledon-Finale schafft, da musst du kein Marketing und sonst was studiert haben, um zu wissen, dass so eine Figur natürlich exzellent vermarktbar ist, ja, also losgelöst vom Sportlichen. Und ich glaube, diese Strahlkraft, die sie da als Persönlichkeit da mitgebracht hat und das Ganze dann garniert hat mit, sei dann doch nochmal kurz gewürdigt, immerhin mit einem Halbfinale bei den Australian Open, bei Roland Garros und eben in Wimbledon das Finale und das alles in einem Jahr, das war in 2013. Also das war natürlich super, Aber unterm Strich, wenn man sich da ihre Karriere nochmal anschaut, bleiben ganze 4 Jahre, wo sie in den Top 50 aufgetaucht ist. Wie gesagt, ihr Peak war dann 2014. Durch die vielen Punkte, die sie 13 gesammelt hatte, war sie mal auf Rang 7. Aber ansonsten hat sie sich zwischen 32 und 46 irgendwo eingependelt und nach 16 ging es dann eigentlich nur noch bergab. Alles in allem hat sie losgelöst, ich glaube, von 5, 6 ITF-Turnieren. Sie hat genau einen Titel gewonnen auf der WTA-Tour und das auch noch in Deutschland, in Nürnberg gab es damals noch ein Turnier. Also ich glaube, Jeannie Bouchard ist ein perfektes Beispiel für brutale mediale Präsenz inklusive aller Vermarktungsmechanismen, die gleichzeitig aber in einem ganz schön starken Kontrast stehen zur eigentlichen sportlichen Leistung. Wobei ich, wie gesagt, damit überhaupt nicht schmälern möchte, was sie erreicht hat. Ja, wer von uns erreicht schon ein Finale in Wimbledon? Aber das war doch schon eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Also gute 12 Monate gehabt, so ungefähr. Und den Rest davon hast du gut leben können.
Ja, ich glaube, sie ist halt so ein klassisches Opfer auch so ein bisschen ihrer Vermarktbarkeit
Ja,
geworden.
sie hat ja auch nichts
Weil,
ausgelassen dann.
ja, natürlich, aber da hatte ich, glaube ich, mal zu irgendeiner Grand Slam-Vorschau, hatten wir da auch mit Schwelli drüber gesprochen. Also ich weiß nicht, ob wir beide das waren, wo er dann auch meinte, weil da hatten wir über Emma Raducanu gesprochen, die natürlich nach ihrem US Open-Sieg dann auch durch alles tingelte und alles ausnutzte und danach wurde es dann für sie ja auch deutlich schwieriger, wo Schwelli dann aber berechtigterweise ja durchaus auch sagte, warum soll sie es auch nicht nutzen? Ne? Du weißt ja nicht, was in deinem Leben passiert und es kann ja auch sein, dass du irgendwie ein tolles Jahr hast, das Jahr darauf verletzt du dich und du kommst nie wieder zurück, weil dein Körper es nicht packt oder so. Insofern ist das immer schwierig, das irgendwie fair einzuordnen, gerade weil natürlich auch die Kritik an Frauen, nur hübsch zu sein und nichts zu können, ja deutlich schwieriger ist. Weil ich meine, guck dir an, wir haben im Vorgespräch über einen Denis Schapowalow gesprochen, wie sehr der gehypt wurde. Und ja, er hat definitiv, muss man fairerweise sagen, eine erfolgreichere Karriere als Jeannie Bouchard.
Oh ja,
Definitiv,
und
auch was
diese Woche
Titel und so
gewonnen, oder?
angeht, und diese Woche gewonnen. Aber wie ich es gesagt habe, aus dem Typen werde ich auch nicht schlau. Ne? In Wimbledon, nee, 2 Wochen später in Los Cabos, Titel gewonnen.
Ja.
Ne? Und dann ist das halt auch so eine Geschichte, so was machst du da draus? Oder Aslan Karatsev, als der dann seine Hochphase hatte. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo der gerade steht. Ne? Das sind halt so Dinge. So Karrieren gehen halt nicht immer so, wie es in dem Moment scheint. Und gerade Tennis ist dann natürlich auch brutal, weil es sich auf dich als Einzelperson fokussiert. Und die Chance, im Tennis zu verlieren oder eben nicht den Titel zu holen, einfach deutlich größer ist, als den Titel zu holen, unterm Strich.
Total. Und gleichzeitig eben wiederum vom Hype, von all der Aufregung drumherum, Tennis natürlich wie gemacht ist für himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ja? Also du bist als Einzelsportler, stehst du voll auf dem Podium und alle Hoffnungen, alle Wünsche, aller Jubel, aber auch alle Enttäuschung kapriziert sich eben nur einzig und allein auf dich. Und das kannst du in positiven Zeiten für dich eben auch brutal ausschlachten. Ja? Heute mehr denn je mit deiner Präsenz auf allen Medien, auf allen medialen Kanälen. Und genauso brutaler kann es dann natürlich auch zurückschlagen, wenn der Erfolg ausbleibt und nicht kommt. Wir haben häufig schon hier drüber gesprochen, ja, über das, was zusätzlich in den Kommentarspalten auf den sozialen Medien dann einprasselt auf so Spielerinnen und Spieler. Insofern, da bin ich bei dir, beziehungsweise auch bei Schwelli, wo man sagt, hey, wenn jemand Erfolg hat, wer sind wir, ihn zu verurteilen oder sie zu verurteilen, dass sie alles mitnimmt, was geht? Würden wir es anders machen? Ich für meinen Teil würde sagen, nee, ich würde es genauso tun. Ja.
Ja, dito. Also ich meine, klar, man muss irgendwann, glaube ich, dann lernen, vielleicht, wann man den Absprung schafft oder nicht. Ne? weiß ich nicht, da könnte man jetzt auch noch die Venus-William-Wildcard-Orgie mit reinbringen, möchte ich aber gar nicht. Ich glaube, das ist es dann eher. Ich glaube, niemand missgönnt jemanden nach, das irgendwie auszunutzen, sondern die Frage ist, wann ist so dieser Punkt erreicht, wo es dann so ein bisschen schräg wird, ne?
Ja.
Klar, es bleibt unterm Strich, wenn dir jemand Geld anbietet für etwas, wo du ethisch mit leben kannst, okay, warum nicht? Aber es ist dann am Ende so eine Frage, möchte man das machen? Also
Ja.
ich glaube, ich würde mich irgendwann fragen, ist das dann noch das Richtige? Aber hey, es ist nicht illegal oder unethisch, das zu machen. Es ist am Ende eine Frage, wie man persönlich damit umgehen möchte.
Ist definitiv so. Ja. Einer, der auch viele Kommentare über sich ergehen lassen musste, schon immer in seiner Karriere und neuerdings ja sowieso auch wieder, ist das zweite Thema diese Woche, Alexander Zverev. Das müssen wir jetzt mal einordnen. Also, er ist, Fragezeichen, war auf Mallorca in der Rafa Nadal Academy. Und da gab es ein paar Film- und Fernsehaufnahmen dazu, erstmalig auf Sky ausgestrahlt. Und die Schlagzeile ist jetzt, geht ja auch keiner an dir vorbei, der weiß, dass du ein bisschen im Tennis-Game drin bist irgendwie und sagst, hey, wie findest du es, dass Zverev jetzt von Nadal trainiert wird? So, wollen wir mal anfangen, das Ganze aufzurollen? A, wieso ist es überhaupt gut, dass er trainiert wird? Und B, warum wird er überhaupt nicht trainiert? Und wo stehen wir überhaupt?
Ja, wo wir jetzt offiziell stehen, weiß ich auch nicht. Also so gut bekannt bin ich mit Alexander Zverev nicht, nämlich
Nee,
gar nicht.
und sorry, wenn ich dir da so reingrätsch. Und meines Erachtens gibt es viele gute Bekannte und auch viele besser verdrahtete Journalisten. Aber erstmal, um das vielleicht vorweg zu schicken. Es gibt bisher kein einziges offizielles Statement, weder von Nadal Rafa, noch Nadal Toni, noch von Zverev oder wem auch immer, das besagen würde, ja, so ist es. Ne?
Ja, also sagen wir mal so. Ich glaube, es hat sich ja so entwickelt, dass wir wissen ja alle, dass Alexander Zverev in Wimbledon in der ersten Runde rausgeflogen ist und danach gesagt hat, Aussagen getätigt haben, die zumindest andeuteten, dass es ihm mental in dem Moment nicht besonders gut geht und dass er dann jetzt, und dann hat er sich ja erstmal eine Pause genommen und war auch auf Social Media nicht mehr aktiv und nix. Und dann tauchten mit der Zeit von ihm dann langsam auch mal wieder Bilder auf, wo er an irgendeinem Strand saß. Und ja, das sah dann, glaube ich, aus wie Mallorca. Und okay, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Deutsche, die auf Mallorca schon mal Urlaub gemacht haben. Insofern auch das jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Aber wie gesagt, zu Anfang der Woche tauchte dann ein Video besonders auf Sky auf, weil eine Sky-Reporterin das gemacht hat, was auch alle anderen Deutschen machen, nämlich auch Urlaub auf Mallorca. Dort dann die Academy besucht hat und dort dann auf den Platz guckte und dachte, ach, den 2 Meter großen Blondschopf kenne ich doch irgendwoher. Und das dann halt gefilmt hatte und natürlich Sky mitgeteilt hatte, weil, was man sagen muss, Zverev war da nicht als Touri in der Akademie, sondern eben stand auf dem Trainingsplatz, unter anderem mit Toni Nadal und machte
Übungen,
eifrig Drills.
Leibesübungen.
Ja, Drills, wie man, glaube ich, eher mal so einen Meter im Platz rein Bälle auf die andere Seite schießt und nicht nur so 7 Meter hinter der Grundlinie. Was dann fairerweise, da man das Tennis-Business ja kennt, ja durchaus berechtigterweise die Frage aufwerfen konnte, was läuft da? Weil Alexander Zverev wird bestimmt nicht in die Academy gefahren sein. Und dann hat Toni Nadal ihn gesehen und alle haben gesagt, huch, dann können wir ja mal eine Stunde zusammen trainieren. Also ich glaube, es
Mann.
darf durchaus davon ausgegangen werden, dass dieser Trip geplant war. Und man kann die basale Aussage, dass Alexander Zverev von Toni Nadal trainiert wurde oder wird, für diese Woche zumindest als korrekt darstellen. Ich glaube, in dieser Woche traf die Aussage definitiv zu. Die Frage ist ja jetzt, bleibt das so? Also wird das eine dauerhafte Geschichte? Oder ist das so eine Sache, ja, man nutzt mal die Woche, 2 Wochen Zeit aus in so einer Akademie, die wirklich alles hat, was das Herz begehrt, mit Leuten, die das Business verstehen und guckt einfach mal, kann ich an bestimmten Dingen justieren oder nicht? Das, ja, ist jetzt, das ist jetzt die Frage, die sich stellt.
Das nach vorne gerichtete, das können wir gleich diskutieren. Das, was diese Woche richtig ist, hast du sehr schön beschrieben. Ich würde das Ganze insofern noch einordnen, vielleicht der ein oder andere mag sagen, das ist jetzt aber sarkastisch, aber es ist halt nun mal so, wenn ich in der Rafa Nadal Academy trainieren möchte, dann kann ich das tun, das kann jeder von euch tun, ihr müsst nur auf die Website gehen, hallo, das ist jetzt keine unbezahlte Werbung, und buchen. Und dann könnt ihr euch dort auch entscheiden, ob ihr zu viert auf dem Blatt steht. Ihr könnt auch Einzelstunden nehmen, man muss es halt nur bezahlen können. Und ich sage jetzt mal selbstverständlich, wenn jemand wie Alexander Zverev sich entscheidet, in der Rafa Nadal Academy zu trainieren, ist doch klar, dass der Chefarzt Behandlung bekommt. Oder meint ihr, da würde dann irgendein anderer mit auf dem Blatt stehen? Also Toni Nadal ist, wer schon mal da war in der Academy, auch immer dort unterwegs und steht auch mal auf dem Platz mit dabei. Natürlich nicht grundsätzlich, wenn ihr da jetzt irgendwie einen Kurs bucht, aber das kann schon mal passieren, dass der mal mit dabei steht. Bei Alexander Zverev wird das nun kein Zufall gewesen sein, sondern ich würde es halt wirklich mal umschreiben mit, ist ja klar, dass der dann Chefarztbehandlung bekommt. Und dass an Toni Nadal dem natürlich nicht hingeht und sagt, du, jetzt machen wir mal hier kleine Ballschule, sondern er mit einem konkreten Anliegen kommt, denke ich, liegt auch in der Natur der Sache, da sagt, ich möchte mich dort und dort verbessern. Und dann reden halt zwei miteinander darüber, die wirklich was davon verstehen. Und dann sieht es so aus wie auf diesem Urlaubsvideo, dass da Dinge ordentlich besprochen werden. Also insofern, Aufreger ja, Bestätigung weder von Zverev noch von Toni Nadal und erst recht keine Bestätigung, was natürlich auf der Hand liegt, dann zu sagen, naja, und Rafa soll jetzt als sein Mentalcoach arbeiten. Da habe ich etwas schmunzeln müssen, weil erstens mal ist es mir noch nicht bekannt, dass Rafa jetzt noch schnell eine Coaching-Ausbildung im Bereich Mental gemacht hat. Also wenn, dann kann er das nur aus sich selber heraus. Aber auch da, und jetzt begeben wir uns gerne in das Reich der Spekulation, denn keiner, ja, weder Sky noch Eurosport, weder Philipp Kohlschreiber noch, keine Ahnung, Petco oder sowas haben bisher bestätigt oder bestätigt bekommen, dass es so ist. Jetzt können wir gern darüber diskutieren, ob das gut wäre und was das bringen würde.
Naja, also ich gehe mal davon aus, dass Sky vielleicht schon auch die Fühler ausgestreckt hat und bessere Verbindungen hat als wir und vielleicht mit Sicherheit an dem theoretischen Konstrukt, dass da was getestet werden soll, was vielleicht auch eine längerfristige Zusammenarbeit sein könnte. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Guy so blauäugig wäre, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber gut, man weiß es nie. Es gibt ja auch das berühmte Sommerloch, da passte das jetzt auch ganz gut rein. Man weiß
und wäre ja auch blöd, wenn sie das Video haben von einer Mitarbeiterin, es nicht zu zeigen und im Zweifel irgendein anderer Touri es jemand anderen zuerst zeigt. Ja? Wäre bescheuert.
Richtig. Ich meine nur, nach der Anfangseuphorie irgendwie, wo alle davon redeten, das ist Fakt, kippte das dann sehr schnell wieder in so eine überbordende Kritik. Ja, da ist jetzt wieder irgendein Schmuh erzählt worden. Also das meine ich nur damit. Ich glaube, dass die Wahrheit am Ende irgendwo dazwischen liegt. Und ja, ob man jetzt, ich meine, ich glaube, wir können uns alle darüber einig sein, dass es durchaus zumindest in der Außensicht als logisch erscheinen würde, wenn Alexander Zverev vielleicht mal versucht, sich von seinem Bestandsteam zu trennen. Und nicht nur in der Form, dass da ein Trainer kommt, sondern dass man vielleicht wirklich sagt, man gibt mal die Verantwortung für das Ganze en bloc weiter. Dass da nicht einer nur dazukommt, sondern dass mal eine andere Stimme wirklich in einer großen Form reinkommt. Nicht um zu sagen, dass das, so wie er das bis jetzt gemacht hat, nicht gut funktioniert oder dass das der Weisheit letzter Schluss ist, sondern einfach, um wirklich mal auszuprobieren, was passiert, wenn man sich mal von so einem bekannten System löst. Und dass Toni Nadal eine Option sein kann. Ich meine, er hat einen enormen Erfolg mit seinem Neffen gefeiert, ist auch klar, braucht man gar nicht anzweifeln. Und dass es durchaus eine interessante Kombination kann, weil es, glaube ich, schon eine etwas radikale Veränderung bedeuten würde, auch so wie man das Zwischenmenschliche angeht, das zumindest, was ich von Toni Nadal weiß und wie er auch bestimmte Dinge angeht, auf jeden Fall. Aber ob das dann am Ende der Fall sein wird, das weiß man nicht. Ich fand das Gedankenspiel ganz interessant. Ich hab mich dann natürlich auch gefragt, würde das passen, wenn es wirklich so wäre? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass damit es funktionieren kann, muss es irgendwie zwischenmenschlich passen. Und da muss, glaube ich, auch Alexander Zverev auch jetzt wieder nur von dem, was ich weiß, irgendwie in seinem Verhalten oder in seinem Rhythmus, drücke ich das jetzt mal so auf, schon einen großen Schritt auf Toni Nadal zugehen, weil irgendwie unpünktlich kommen, unhöflich sein oder sowas, nicht, dass Alexander Zverev das ist, aber da legt Toni Nadal schon großen Wert drauf. Muss man mal schauen. Ich meine, Toni Nadal hat ja auch eine Zeit lang mit Felix Auger-Aliassime trainiert. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das da auch zwischenmenschlich vielleicht nicht so ganz funktioniert. Das wirkte irgendwie alles so ein bisschen unrund für mich. Aber hey, you never know. Ich meine, als du das gehört hast, was hast du gedacht? Hast du gedacht, yay, super oder eher so, ugh.
Also weder habe ich gedacht, super, noch, oh Gott, das geht ja gar nicht, sondern ja, eigentlich eher so ein ja, distanzierteren Blick inzwischen drauf. Du hast es gerade eben schon angesprochen und ich glaube, es ist mit das Thema, was wir seit, ich glaube, fast seit der ersten Folge dieses Podcasts hier immer wieder haben. Nicht das Thema Zverev, sondern das Thema, braucht Alexander Zverev zu einem wann auch immer gearteten Zeitpunkt ein neues Umfeld? Und am Anfang, und das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, als wir diesen Podcast gestartet haben, habe ich immer noch gedacht, wir sind hier so die Nestbeschmutzer, ja, weil wir uns da so kritisch geäußert hatten. Und da hatten das, wie ich finde, und es geht jetzt gar nicht um Eigenlob, relativ wenige gesagt. Und über all die Jahre hinweg hat sich jetzt eigentlich diese Meinung, zumindest mal im Tennis beobachtenden Volke, über alle Medien, über fast alle, ja, die da irgendwie medienschaffend sind, durchgesetzt. Nämlich zu sagen, ja, es bräuchte dann schon auch mal ein komplett neues Setup, sprich dieses Aufbrechen der Familienstruktur. Ja, über all die Jahre hinweg glaube ich aber eben inzwischen auch, und das meine ich ganz, wie soll ich sagen, ganz empathisch und ganz lieb, dass das auch extrem schwierig ist. Ja? Also für jemanden wie ein Alexander Zverev, was man jetzt so über die Jahre gelernt hat, für den die Familie, das Kokon, das Nest, der Bezugsrahmen ist, den er von Kindesbeinen auf kennt, mit dem er um die Welt reist, der in allen Ups und Downs immer ihm den Halt gegeben hat, ist oder wäre das ein Riesenschritt. Und ich glaube, dass wir uns da manchmal ein bisschen es zu einfach machen, das einfach von außen so zu formulieren, er muss doch nur, ja, und dabei vergessen, was dieses System und Familie mit allen dazugehörigen, inklusive Bruder, inklusive der Mutter, die sich im Hintergrund hält, was das für so einen Menschen bedeutet, dazu brechen, wobei er würde ja niemals brechen im Sinne von ich verdamme euch, aber eben dieses System komplett in Frage zu stellen, was das Thema Tennis angeht. Und da habe ich so nach wie vor meine Zweifel, und weiß auch nicht, ob das funktionieren würde. Aber zweifelsohne, um auf deine Frage zurückzukommen, fände ich es insofern gut, wenn er diesen Schritt wagen würde, ob es der richtige ist mit Toni Querstrich Rafa Fragezeichen oder andere. Das wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auf der mentalen Seite er Leute braucht, also mental jetzt in Bezug auf den Tennissport, dass er nur Leute wird irgendwie gebrauchen können, die auf einem ähnlichen oder sogar noch höheren Niveau gespielt haben und ihm das eben ihn da abholen können. Und das kann dann nur ein Djokovic, ein Nadal, ein Boris Becker, wie auch immer sein. Ich glaube, da ist viel dran, dass solche Menschen irgendwo gleich ticken oder durch ähnliche Höhen und Tiefen gegangen sind und jetzt eine, sage ich mal, ehemalige 250. der Welt oder sowas ihm da nie wird das Wasser reichen können und ihm nicht weiterhelfen wird mit der Erwartungshaltung und dem Druck. Deswegen, lange Antwort auf eine kurze Frage von dir. Ich fände es nach wie vor gut, wenn er so mutig wäre, diesen Schritt zu gehen, ob es mit Nadal oder mit Becker XY. Ich glaube, jede Veränderung, aber mit gewissen Parametern, was das Know-how angeht, was die Persönlichkeit angeht, wäre ein gutes.
Ja, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Punkt. Ne? Ich meine, hier sind natürlich zwei Welten und aber auch zwei Namen und zwei Institutionen des Tennis. Ich glaube, man kann es natürlich sagen, dass so ein Toni Nadal und so ein Alexander Zverev so lange auf der Tour unterwegs sind schon, dass natürlich auch jeder was damit anfangen kann irgendwie. Und ich würde sagen, dass wenn man sie jetzt in der Basis beschreibt, man die beiden durchaus als eher konträr vielleicht einsortieren würde. Insofern hast du natürlich recht. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, dass es in der Basis ein interessantes Gedankenspiel ist und sicherlich auch ein sinnvoller Schritt wäre, den mal zu wagen, zu sagen, man kapselt sich da vielleicht wenigstens professionell wirklich mal ab von dem bisherigen System, einfach um zu gucken. Aber ob das System, also in das man dann einsteigt, ob da Nadal wenn es überhaupt ein Interesse von deren Seite besteht, das so zu machen. Weiß nicht, ob ein Toni Nadal Bock hat, noch so viel rumzureisen. Ob das dann die richtige Endgruppe ist, in die man dann einsteigt.
Ja.
Who knows? Aber hey, ich meine, es passiert irgendwie was und dann wird sich das jetzt zeigen, was dann im Prinzip in der zweiten Hälfte des Jahres passiert. Und schauen wir mal.
Also dieses Thema oder dieser Bereich Mentoring, glaube ich, dass das jemandem wie Zverev extrem weiterhelfen könnte. Wie gesagt, mit einigen oder einem der hier aufgezählten Namen. Aber auch das unterscheidet sich ja dann wieder signifikant. Djokovic ist selber noch aktiv auf der Tour unterwegs trotzdem. Und das fand ich auch was heißt großartig, doch fand ich wirklich gut, wie Djokovic als einer der Ersten nach der Pressekonferenz von Alexander Zverev dastand und gesagt hat, hey, er weiß, er kann mich immer anrufen und so, ist gut. Und ich glaube auch bei allen, sag ich mal, bei aller Competitiveness, bei allem sportlichen Ehrgeiz und Aufeinanderprallen und das, was dann auch Medien und Fans draus machen, glaube ich, dürfen wir auch nicht vergessen, dass sowohl Spielerinnen als auch Spieler, das ist ja irre, über wie viel lange Jahre die sich kennen, ja, und über wie viel lange Jahre sie gemeinsame Erlebnisse und Entwicklungsphasen auch miteinander teilen. Ja, es gibt die Momente, wo sie auf dem Platz plötzlich sich gegenüberstehen und es nur einen geben kann, der gewinnt. Aber man vergisst es manchmal. Es gibt immer wieder so kleine Videoschnipsel auf Insta und so sieht man ja, wo die Jungs miteinander oder gegeneinander gespielt haben, wenn sie noch jung waren. Es gibt einen Ausschnitt, der wird immer mal wieder gezeigt. Alcaraz und Holger Rune, wie sie zusammen Doppel spielen. Da waren sie vielleicht, ich schätze mal, 12 oder sowas oder 13. Und im Grunde genommen sind es kleine Minimis von heute. Mann, die sind gemeinsam durch die Pubertät gegangen, die feiern gemeinsam oder eben gegeneinander Erfolge, aber sie wachsen auf diesem irren Feld des Tenniszirkus gemeinsam auf und gehen durch ähnliche Höhen und Tiefen. Und deswegen glaube ich auch bei allen sportlichen, in Anführungsstrichen, Feindseligkeiten, glaube ich, dass weder Novak Djokovic noch Rafael Nadal noch Roger Federer oder wer auch immer ein Unmensch ist, sondern einem, in dem Fall sage ich jetzt mal, ehemaligen Kollegen, glaube ich, liebend gerne immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, ich bin mir sicher, dass wenn ein Alexander Zverev bei Roger Federer anruft und sagt, du, ich hätte gern mal deinen Rat, er wird dir dann sagen, nee, du, dir gebe ich keinen Rat. Natürlich nicht, und Rafa Nadal genauso nicht und eben auch ein Djokovic nicht. Deswegen, ja. Dieses Thema Mentoring ist, glaube ich, ganz, oder ja, ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn sehr, sehr wichtig ist, aber da ist eben auch nochmal ein Unterschied zu machen zwischen, ist da jemand, den ich gelegentlich mal anrufen kann, oder ist da jemand, der mich zumindest mal zu den großen Turnieren, also mindestens mal die Grand Slams, aber vielleicht auch das ein oder andere dicke Tausender, eben mental begleitet durch so ein Turnier. Dieses, ja, Supercoach-Ding oder sowas war es ja dann für uns Deutsche in der Präsenz und auch im Transparentmachen, insbesondere Boris ja immer wieder erklärt hat und damals in seiner Rolle bei Djokovic. Und ich glaube, da wurde es für uns als deutsche Zuschauer und Zuschauerinnen beim Tennis, da wurde es für uns deutlich, was das für einen Unterschied machen kann. Auch wenn es manchmal irgendwie lustig klingt, ja, wie, der sagt ihm jetzt, er soll ins gleiche Restaurant gehen, hätte ich auch drauf kommen können. Nee, hättest du eben nicht, weil du nie in dieser Situation warst, was mache ich eigentlich am Abend vor einem Wimbledon-Finale, um meine Nervosität in den Griff zu kriegen oder um fokussiert zu bleiben und. Wir können das alle gut sagen vom Sofa raus und wir sagen, der soll sich nicht so anstellen, der soll sich einfach weiter an die Grundlinie ran und, aber wir haben es doch alle nie selber erlebt und deswegen gucke ich voller Spannung drauf, ob sich da jetzt was tut. Und ich würde es ihm wirklich wünschen, diesen Mut zu haben. Einmal, ne, unsere Trainer sagen doch immer, Mensch, schwing doch mal durch beim Schlag. Ja? Und wir tun es nicht, weil man immer Angst hat, dass der Ball hinten gegen was weiß ich wo fällt oder sowas. Hm. Und Alexander Zverev würde ich einfach wünschen, den Mut zu haben, durchzuschwingen und zu sagen, probier es doch mal. Deine Familie wird dich immer lieben, egal was du machst.
Es ist davon auszugehen. Es wäre ihm zu wünschen, denke ich. Es ist halt die Frage, kann er sich darauf einlassen? Ich glaube, das wird auch noch ein Punkt sein. Aber hey, wir werden es erleben. Ich glaube, gucken ja eh Tennis ganz viel. Insofern, wir kriegen das schon mit.
Ja, in Kürze mehr auf diesem Channel dazu.
Lebenstipps mit den Tennisproleten.
Genau, ja, Tipps ist gut und in Kürze ist auch noch gut für diejenigen von euch, die uns zuhören und bei unserem Tippspiel immer mitmachen zu den Grand Slams. Wir haben ja zwei, meine Güte, erst gewinnt das Ding jahrelang keiner, jetzt gewinnen zwei auf einmal. Hm. Solltet ihr uns hören gerade, ja, ihr bekommt noch euren Preis und ja, auch das Weltranglisten-Ranking wird abgedatet. Es war einfach bei mir durch private Umstände nicht möglich, das am Ende sauber zu begleiten. Danke für euer Verständnis vorneweg und ihr werdet nochmal entsprechend jetzt die kommenden Tage, ich verspreche es hoch und heilig, von uns hören, was das angeht. Und dann ist ja bald schon wieder US Open und damit Uso Hot und dann könnt ihr gleich unter Beweis stellen, ob das eine Eintagsfliege war, euer Wimbledon-Sieg, oder ob ihr das wiederholen könnt. So einfach wie in Wimbledon wird es nie wieder. Hahaha, Spaß. War ja klar, dass Sinner und Swiatek gewinnen, oder?
Total, absolut. Keiner ja, wobei, bei Sinner, glaube ich, hätten mehr drauf getippt als Swiatek. Deswegen haben aber auch die Damenkonkurrenz ist ja sieglos geblieben. Ja. Das war ja die so Herrenkonkurrenz.
Ja, gucke mal, eine Woche nichts los im Tennis, wir nichts geguckt, aber trotzdem wieder 38 Minuten vollgekriegt. Gut so, oder?
Ja, sehr. Liegt das am Inhalt oder daran, dass wir das immer mit sehr vielen Worten transportieren können, wir zwei?
Naja, es mag den einen oder anderen geben, der wird sagen, er hätte das Gleiche auch in 16 Minuten erzählen können. Da gebe ich euch einen Tipp. Ihr könnt bei eurem Podcasting, wo immer ihr das hört, auf doppelter Geschwindigkeit abspielen.
Das stimmt, das geht auch. Und wir verbrauchen mehr Wörter als andere. Ja,
wir nehmen uns die Zeit für euch.
Ja, das auch. Nehmen wir uns auf jeden Fall.
Insofern werden wir das auch wieder zum kommenden Wochenende hin tun, auf jeden Fall. Mhm. Bis dahin genießt, spielt Tennis, tanzt, was immer ihr tut. Hauptsache nah genug an der Grundlinie.
Definitiv. Und immer schön durchschwingen.
Ja. Bis dahin. Macht's gut. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.